Das ist der Podcast «Akte XX».
Mit mir, der Nadine Jürgensen.
Und der Patricia Lehri von Elex. Wir schauen uns typische Rechtsfälle an, die einem im Alltag passieren können. Es sind meist Situationen, die Frauen betreffen und Auswirkungen haben auf ihr gesamtes Leben.
Zuerst tauchen wir ein in einen konkreten Fall und reden dann mit der Juristin von der KAP darüber, wie man sich schützen kann oder notfalls wehren. In dieser Folge reden wir darüber, wie ein betrunkener Falschfahrer eine Frau mitten aus dem Leben reisst und wie sie jahrelang für ihr Recht hat kämpfen musste.
Das ist der Fall Geisterfahrer.
Milena ist 44, verheiratet, sie hat zwei Kindeseltern, ist schon erwachsen.
Sie reist gern, sie kocht gern für Freundinnen und Freunde, am liebsten mit Gemüse aus ihrem Schrebergarten.
Es ist ein Tag im Dezember 2004. Milena ist zusammen mit ihrem Mann unterwegs und sie wendet mit Freunden gut zu Nacht essen.
Das Programm für eine dringende Verkehrsmeldung. Vorsicht, Falschfahrer auf der A1. Zwischen Niederbipp und Oftringen kommt Ihnen auf der A1 Richtung Zürich ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, Falschfahrer auf der
A1. Milena bremst zwar noch. Aber es nützt nicht viel. Der Falschfahrer prallt frontal ins Auto von der Milena und ihrem Mann.
Der Falschfahrer hat laut Polizeiprotokoll 1,7 Promille im Blut.
Der Milena und ihrem Mann kommt mit ein paar leichteren Verletzungen davon.
Aber die Milena muss mit der Ambulanz mit schwersten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Monate muss sie bleiben. Mal geht es besser und dann von einem Tag auf den anderen wieder schlechter.
Sie kann nicht mehr arbeiten, wird voll Invalidin.
Und sie zieht sich immer mehr aus ihrem Sozialleben zurück.
Die Gesundheit der Milena ist aber nicht das Einzige.
So traumatisch der Unfall war, sie denken, ja, immerhin ist es ein klarer Versicherungsfall und bringt uns sicher nicht auch noch in finanzielle Schwierigkeiten. Mit der Unterstützung von ihrem Mann meldet sie den Unfall bei den Versicherungen.
Aber denkst du, es folgt ein 16 Jahre lang dauernder Rechtsstreit durch verschiedenste Stellen.
Weil niemand zahlen will. Ja, wie der Fall ausgegangen ist, das hören wir später. Aber zuerst möchte ich der Seraina Rudigier hoi sagen. Hallo Seraina, schön bist du da bei uns.
Hallo Nadine.
Ja, Seraina, du bist jetzt dann seit bald 3 Jahren im Team Haftpflicht und Sozialversicherungsrecht bei der KAP in Zürich. Vorher hast du auch bei der Strafverfolgung geschafft, auch sehr interessant. Und privat, habe ich gehört, fährst du gerne mit deinem VW-Büsschen quer durch Europa.
Das ist korrekt, ja genau. Wir geniessen diese Sekunden eigentlich in unserem Büsschen, wo wir übernachten können und uns da ziemlich frei durch Europa durchbewegen.
Ja, du bist Juristin und du hilfst Menschen, die verletzt werden, die Unfälle haben, aber auch im Bereich des Strafrechts. Jeden Tag passieren ja Unfälle. Ja, man rutscht aus, jemand fährt in einem rein, etwas geht kaputt. Kommt das eigentlich oft vor, dass es eigentlich ein klarer Fall ist, wer schuld ist, aber trotzdem zahlt niemand?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass es eben dann vielleicht teilweise meistens gleich nicht so klare Fälle sind, wie man es auf den ersten Augenblick denkt. Und zwar das Problem liegt darin, wir nehmen zum Beispiel den klassischen Auffahrunfall. Einer fährt in mich hinein. Was passiert? Ich fahre zum Beispiel in den Nächsten hinein. Und dann hast du auf einmal relativ schnell noch ein haftpflichtrechtliches Problem, weil der Halt vom Fahrzeug vielleicht nochmal jemand anderes ist. Und dann stehst du in einem rechtlichen Problem drin, wo sehr schnell, sehr weit ausufern kann. Viel komplizierter wird es dann noch, wenn Personenschäden mit dabei sind. Sachschäden meistens ein bisschen einfacher, aber bei Personenschäden kann es sehr schnell kompliziert werden.
Ja, also mit Personenschäden meinst du, wenn Menschen verletzt sind?
Korrekt, ja, genau.
Ja, und jetzt, wenn man in einen Unfall verwickelt ist, dann ist man ja meistens auch total aufgelöst, oder? Man weiß gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich passiert. Was soll man dann in so einem Moment am besten gerade machen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, im Zusammenhang, dass man schauen kann, dass man möglichst schnell Hilfe bekommt. Also, wenn man verletzt ist, ist man meistens im Spital. Man muss mal schauen, dass der Genesungsprozess vonstatten gehen kann. Da hilft es sicher, wenn man Familienangehörige mal mit beizieht, Arbeitgeber informiert. Von der rechtlichen Seite her kommen sehr schnell natürlich Versicherungen mit ins Spiel. Primär denke ich da an die Motorfahrzeugversicherung, die Unfallversicherung. Wenn man länger krank bleibt oder respektive vom Unfall her nicht mehr kann arbeiten kann, Invalidenversicherung auf einmal ein Problem. Also da lohnt es sich, sich möglichst schnell an die entsprechenden Versicherungen zu wenden, dass der Fall mal angemeldet ist und deponiert ist und dann wirklich Step by Step dann versucht zu schauen, dass der Genesungsprozess vonstatten geht.
Mhm. Und aber manchmal ist man ja einfach noch direkt auf der Unfallstelle. Man ist vielleicht ein bisschen verwirrt. Vielleicht muss man nicht gerade sofort ins Spital. Oder vielleicht ist man noch anwesend. Oder man wird direkt befragt von der Polizei. Auf was muss man dann dort achten? Ich habe zum Beispiel eine gute Kollegin, die ist jahrelang in einem Rechtsstreit verwickelt war. Die ist unter einen Lastwagen gekommen und hat dort etwas Dummes gesagt ins Polizeiprotokoll, das sie nachher jahrelang verfolgt hat, weil sie quasi den Lastwagenfahrer entlastet hat.
Ich glaube, dort ist es wichtig bei den Aussagen, wenn man in einer Ausnahmesituation ist, dass man es vielleicht gleich schafft, um einen Schritt zurückzumachen und schauen kann, dass man die polizeiliche Einvernahme auf einen späteren Zeitpunkt kann verschieben. Man steht unter Schock. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang darf man durchaus kommunizieren, dass man vielleicht auch im Moment nicht in der Lage ist, eine Aussage zu machen, dass nachher in Ruhe kannst schauen kann, was passiert ist. Allerdings ist bei den Aussagen dann häufig vielleicht auch wieder das Problem mit der Zeitverblassen der Erinnerungen. Das heisst, manchmal ist es wichtig, dass man halt im Moment gerade die Aussage auch entsprechend machen kann, dass die Polizei das entsprechend kann protokollieren kann, was vorgefallen ist, zum Timeline ein bisschen näher zu halten, damit man alles schön super protokolliert hat, weil das ist ihnen raus, teilweise dann eben auch wieder abhängig davon, welche Leistungen wie gesprochen werden.
Also ganz ein schwieriger Moment, oder? Man ist verwickelt. Korrekt. Und dann muss man auch noch das Richtige machen.
Ja.
Ist aus deiner Sicht, ja, was soll man dann machen? Oder so, ich kann mir gut vorstellen, man ist dann total flatterig und die Hand zittert und dann wird man noch von der Polizei vereinnahmt. Also das sind ja schon Ausnahmezustände.
Das ist so. Ich glaube, es helfen tut es, wenn man auch irgendwo eine Person kann beiziehen kann, die einem unterstützen kann. Ich denke es da vor allem auch an Familienangehörige, die dabei sein können. Vielleicht kommt dann noch jemand vor Ort, der vielleicht eigentlich auf die entsprechende Person eingehen kann, die oben abholen kann. Die Rettungskräfte haben in der Regel auch noch eine Ausbildung, dass Leute unter Schockzuständen können, abfangen können.
Mhm. Aber im Zweifelsfall ist es eigentlich besser, wenn man vielleicht auch mal abwartet mit einer Aussage, bis man wieder einigermaßen durchschnaufen kann.
Würde ich sagen, ja, genau. Dass dort dann halt einfach die Aussage so korrekt wie möglich gemacht wird. Und eben, wenn man etwas nicht mehr weiss, dann weiss man sie Gottes Namen einfach auch nicht mehr. Oder? Ich glaube, das ist schon auch ein Teil, wo eine Rolle spielt.
Mhm. Jetzt hast du vorher die Carambolage erwähnt oder die Autos, die so hintereinander reinfahren. Das sieht man ja auch mal beim Nebel. Was sind jetzt eigentlich da so die Regeln? Wann weiss man, wenn jemand schuld ist im Verkehr?
Entweder, wenn es eine kleinere Sache ist, beim Parkschaden zum Beispiel, und sich Parteien einigen können, kannst du das europäische Unfallprotokoll ausfüllen. Dann kannst du das zuhanden von der Motorfahrzeugversicherung einreichen. Und anhand von dem wird eigentlich die Schuld quasi festgestellt. Anders sieht es aus, wenn die Polizei gerufen wird, dort gibt es eine Rapportierung. Und der Rapport geht dann an die Staatsanwaltschaft. Und bei Strassenverkehrsvorfällen ist es auch immer noch wichtig, dass man weiss, es geht eben auch noch an das Strassenverkehrsamt. Das vergessen dann viele eben auch noch. Und der Statthalter oder der Staatsanwalt entscheidet dann über ein Strafverfahren aufgrund von dem eröffnet. Und anhand von dem wird die sogenannte Schuldfähigkeit oder Schuld in dem Sinn festgestellt. Wer ist die Schuld daran?
Aber ist das nicht total klar? Also der hinten reinfällt, der ist doch schuld?
Das grundsätzlich schon. Das Problem ist aber, dass wir im Strassenverkehr eben keine Verschuldenshaftung haben, sondern eine Kausalhaftung.
Was ist das?
Kausalhaftung bedeutet, dass die Halterin von einem Fahrzeug kann für Schäden, die mit einem Motorfahrzeug passiert sind, haftbar gemacht werden, ohne dass der Lenker auch die Schuld sein muss. Also wenn ich auf einer Eisfläche das Bremsmanöver nicht mehr durchführen kann, ist sie vielleicht per se nicht gerade schuldig. Aber rein aufgrund von dem, dass ich eben ein Fahrzeug besitze, kann ich eben schon haftbar gemacht werden dafür, weil vom Fahrzeug her eine erhöhte Gefahr ausgeht.
Mhm. Ja, sehr interessant. Und die Verschuldenshaftung, die du erwähnt hast, was ist dann dort das Prinzip?
Da muss ich quasi wie aktiv etwas dafür machen, damit ich dann quasi für mein Verhalten kann strafbar gemacht werden oder auch eben entsprechend zur Verantwortung gezogen werden.
Und jetzt bei einem Unfall, wo mehrere Parteien eingebunden sind, kann also sein, dass beide Haftungsregeln zur Anwendung kommen. Habe ich das richtig verstanden?
Das kann durchaus möglich sein und aufgrund von dem wird es dann manchmal schwierig, zum schön sauber auseinanderbeindeln, wer jetzt eben effektiv für welchen Schaden in welchem Umfang muss aufkommen. Und dann sind auf einmal die Fälle, wo man das Gefühl hat, ja, ist klar, es war dahinter bei einer Massenkarambolage, wenn wir auf das Thema zurückkommen. Es war dahinter, was das Problem verursacht hat. Aber das mittlere Fahrzeug kann genauso zur Verantwortung gezogen werden, obwohl mich grundsätzlich keins verschuldet trifft. Ich habe vielleicht noch genügend Abstand gewesen, aber dahinter ist so schnell zu kommen, dass mein Auto einfach gerade ohne nichts in den Vorderen geschoben hat, obwohl ich bremsen darf, auf der Bremse stehen geblieben bin und einfach nichts mehr machen konnte. Dann trifft mich grundsätzlich rein im rechtlichen Sinne, wie wir davor reden, eben kein Verschulden mehr, sondern einfach aufgrund von dem, dass ich ein Fahrzeug gefahren bin. Und da gibt es eben teilweise ganz, ganz gemeine Tatbestände, sagen wir dem, im Strassenverkehr, die uns dann gleich verantwortlich gemacht werden.
Ja, das tönt dann auch. Die Abgrenzungen sind also recht komplex. Und da ist man wirklich froh, wenn man Hilfe dabei hat, dass man das auseinanderbeindeln kann, wer jetzt da tatsächlich muss zahlen muss. Jetzt aber angenommen, man hat jetzt das gelöst und man weiß jetzt, wer schuld war oder wer haftbar ist. Was kann man dann machen, dass die auch zahlen?
Ja, manchmal kann es sein, dass sie in einem Detail einen Fehler gemacht haben, zum Beispiel die Versicherung, und ein wesentliches Merkmal übersehen haben. Und dort lohnt sich sicher, bei der Versicherung nachzufragen, die Ablehnung schriftlich verlangen und durchaus auch hartnäckig zu bleiben und zu sagen, nein, aber es ist anders abgelaufen, dort haben wir den und den Widerspruch drin. Schaut es doch nochmal an und schaut, dass wir entsprechend Leistungen auch ausrichten können.
Mhm. Was haben die denn da für rechtliche Möglichkeiten, jetzt so eine zahlungsunwillige Versicherung können dazu bewegen, dass sie einen Schaden übernimmt?
Primär versucht man es sogenannt außergerichtlich zu lösen. Das bedeutet, man versucht mit der Versicherung in Kontakt zu treten und ihnen die Situation darlegen, wieso wir der Meinung sind, müssen wir zahlen. Und wenn das nicht funktioniert, dann überlegt man sich durchaus, was haben wir für Chancen, wenn wir vor Gericht gehen müssen. Dann wäre natürlich dann einfach der Weg, dass man es dann schlussendlich gerichtlich erledigen müsste. Aber wenn es irgendwie geht, lohnt es sich, zum außergerichtlich machen mit einem sogenannten Vergleich. Das bedeutet, dass man sich versucht zu einigen, wie viel man jetzt aufgrund von dem Schaden zahlen und wo muss man dann vielleicht halt gewisse Abstriche machen, wo man nicht alles durchsetzen kann.
Mhm. Dann kommen wir doch einmal zum Fall von der Milena. Offenbar hat es ja da Probleme gegeben, weil irgendwann hat das Ehepaar ja mit euch Kontakt aufgenommen. Wann genau war das in dem Prozess?
Das war eigentlich ziemlich schnell nach dem Vorfall selber. Sie waren mit dem Fall überfordert. Und da lohnt es sich durchaus, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dass man die in Anspruch nehmen kann. Oder aber, dass man auch sonst Fachpersonen beizieht. Manchmal ist es so, jetzt zum Beispiel bei der Unfallversicherung, dass es sogenannte Case Manager gibt. Das sind Personen, die einem helfen, die Versicherungen miteinander zu koordinieren oder eben schauen, dass man mit den Ärzten, mit Arbeitgebern, mit involvierten Parteien kann zusammen an den Tisch sitzen und das Ganze zu verhandeln.
Das ist eigentlich fast ein Fulltime-Job, oder?
Korrekt, ja. Und wenn es dann gar nicht mehr geht und man zum Beispiel keine Rechtsschutzversicherung hat, dann bleibt manchmal vielleicht nur noch der Anwalt übrig. Das ist dann leider so.
Mhm. Gehen wir zurück dort, wo Sie euch kontaktiert haben. Was habt denn ihr unternommen, um ihnen zu helfen?
Dass sich abzeichnet hat, dass die Schädigungen bei der Milena so gross gewesen sind oder dass sie einfach länger schwerwiegendere Folgen aus dem Unfall davontragen hat, haben wir das Mandat an einen externen Anwalt übergeben. Und er hat sich dann eigentlich um alle weiteren Sachen mit der Invalidenversicherung, mit der Unfallversicherung, mit der Haftpflichtversicherung gekümmert. Hat geschaut, dass man ihren Anspruch, den sie zu gut hat, kann durchsetzen kann.
Ich nehme auch an, die psychologischen Folgen sind natürlich massiv. Also sie ist ja invalid geworden, sie hat nicht mehr arbeiten können, sie hat wahrscheinlich grosse Schmerzen gehabt. Habt ihr da auch ein Handling, wo ihr Menschen helfen könnt, die auf euch zukommen?
Ich glaube, das muss man ein bisschen individuell anschauen. Bei uns ist es natürlich primär so, einfach vom Hintergrund, den wir haben, dass wir primär uns ums Rechtliche kümmern. Aber es spielt sicher mitunter eine grosse Rolle, dass man mit den Kunden sie dort versucht abzuholen, wo sie stehen. Und wenn man an Grenzen kommt, dass man dann zusammen mit Fachpersonen schauen kann, wie sie auf diese Bedürfnisse natürlich auch noch abgeholt wird.
So etwas ist ja auch immer teuer, oder? Wenn man jahrelang dann auch psychologische oder psychiatrische Unterstützung sogar braucht, gehören dann die Kosten auch zum Schaden?
Korrekt, zum Schaden gehören ganz viele Positionen. Erwerbsausfall, jetzt bei der Milena ist es so gewesen, dass sie natürlich mitunter sich auch am Haushalt beteiligt hat, dann hat es dort sicher auch noch einen sogenannten Haushaltsschaden. Also halt der Teil, den sie nicht mehr im Haushalt machen kann, muss jemand anderes machen. Entweder macht es der Mann oder sie ziehen noch irgendeine Spitex bei oder irgendeine Haushaltshilfe, die sie auf einmal brauchen. Bei ganz schweren Verletzungen, die längere Spitalaufenthalte nach sich ziehen, wirklich auch insofern schwerwiegendere Folgen hat, wie zum Beispiel, du hast ein Glied auf einmal nicht mehr, bist auf den Rollstuhl angewiesen. Dort redet man dann auch noch davon, dass man ein sogenanntes Schmerzensgeld geltend machen kann. Wir reden im Fachjargon eher von Genugtuung, aber die meisten reden vom sogenannten Schmerzensgeld. Dazu, zu den Schäden, die man geltend machen kann, sind auch die ganzen Gesundheitskosten. Und dann gibt es noch Kosten, die dazu gehören, die Spesen und Kostenersatz, die einfach durch außerordentliche Aufwendung wie dann halt auch Anwaltskosten auch noch dazu kommen. Plus Zinsen, gehören auch noch dazu, man tut eigentlich den Schaden zu 5% verzinsen.
Jetzt, wenn man den Fall so hört, das geht einem ja irgendwie nahe. Also eine Frau, die eigentlich unverschuldet durch einen Geisterfahrer verletzt wird, jahrelanger Rechtsstreit, sie ist invalid, sie kann nicht mehr arbeiten, sie kann zuhause den Haushalt nicht mehr versorgen. Wer ist denn jetzt da eigentlich verantwortlich, den Schaden oder die Schadenpunkte, die du jetzt da aufgezählt hast, von ihren auch zu übernehmen und ihren eben auch eine Genugtuung zu zahlen oder so, dass sie wieder finanziell hergestellt ist?
Also grundsätzlich ist die Motorhaftpflichtversicherung gegenüber der Milena leistungspflichtig. Aber es passiert dann, weil er so stark alkoholisiert war, 1,7 Promille sind doch sehr viel, dass die Versicherung eben im Hintergrund bei der entsprechenden Person die Leistungen geht, also kürzen oder respektive eben von ihr zurückfordern. Weil man selbst im Zusammenhang halt einfach muss sagen, hey, du hast so ein höchstes Mitverschulden in dem Fall. Ich meine, die Alkoholpromille kommen ja nicht irgendwo her, vor allem in dieser Höhe, dass dann die Versicherung eben auch sagt, ja nein, wir können da einfach nicht für den vollen Schaden auskommen. Aber gegenüber von der Milena ist schon eigentlich primär Motorhaftpflichtversicherung leistungspflichtig. Aber sie geht hinten raus natürlich bei der Person, die da reden wir von verursacht, die wirklich einfach dafür schuld ist, zurückfordern.
Was macht man dann, wenn jetzt der Unfall verursacht, den Geisterfahrer auch gar nicht zahlen kann?
Dann läufst du einfach wirklich Gefahr, dass du in eine Verschuldung hineinläufst. Privatkonkurs unter Umständen, das ist wirklich das, was halt drohen, hat für die Person, die das gemacht hat, sicher auch sehr weitreichende Konsequenzen.
Jetzt vielleicht mal an dieser Stelle für alle, die gerne mal am Abend noch ein Glas trinken und dann gleich Auto fahren, wie viel muss man dann trinken für 1,7 Promille? Als Mann und als Frau ist ja noch etwas anders.
Ja, das ist so. Ich glaube, ich sage es mal eher von dieser Seite, was es verträgt oder eben nicht verträgt. Man sagt, also in der Regel ist es ein Glas Wein. Bei einer Stange Bier, denke ich, sicher geht es auch noch. Aber eben denkt ihr als Frauen verträgt ihr sicher weniger Alkohol. Und die einfachste Variante steigt doch, wenn ihr Auto fahren wollt. Komplett oder verzichten komplett auf den Alkohol. Das ist das Einfachste.
Vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, was ist das geltende Gesetz? Wie viel Promille dürfen wir im Blut haben?
Die aktuellen Promillewerte sind 0,5 Promille, die man haben darf.
Also fassen wir das zusammen. Das ist jetzt ein stark alkoholisierter Geisterfahrer, der in eine gesunde Frau hineinfährt. Sie hat 16 Jahre Schmerzen, Rechtsstreit und dann bleibt sie quasi auf ihrem Schaden und auf ihren Schmerzen sitzen. Das ist doch total stossend.
Ja, es ist stossend. Und wenn man jetzt auch anschaut, dass der Schadenfall, also die Schadenssumme, die sie hatte, 50'000 Franken, also die Versicherung hat primär 50'000 Franken zahlen. Man hat nachher einen Vergleich können, abschliessen, wo sie dann das Zehnfache bekommen hat. Also sie hat dann auf einmal 500'000 Franken bekommen. Dort muss man halt sehr gut darauf schauen, dass man die Schäden, die man hat, substanzieren kann. Das bedeutet, schön sauber können beziffern, wo hat sie welchen Ausfall gehabt. Und die Berechnung ist eine sehr komplexe Berechnung. Auch dort ist man in der Regel halt wirklich auf eine Fachperson angewiesen, wie einen Fachanwalt, der wirklich speziell auf Haftpflichtversicherungsrecht spezialisiert ist, dass er die Schadensberechnung auch vorne.
Also da hat der externe Anwalt dann doch noch recht viel rausholen können. Also eine halbe Million statt 50'000. Das ist doch schon recht viel mehr.
Ja, genau. Und man hat es durch einen Vergleich können machen, was auch schon mal sehr gut ist.
Und wie geht es denn der Milena heute?
Wie es ihr ganz konkret geht, das wissen wir leider nicht mehr. Durch das, dass wir jetzt nach gut 15,5 Jahren den Rechtsfall so weit positiv haben können abschliessen. Und ich sage es insofern eben positiv, wenn man davon schaut, dass ursprünglich 50'000 Franken im Raum gestanden sind und wir ihr dann gleich 500'000 Franken haben können rausholen können, haben wir für uns, von unserer Seite her, von der rechtlichen Seite her, den Fall nach 15,5 Jahren wirklich können abschliessen. Und sie hat einen Schlussstrich unter das Kapitel können ziehen mit dem Rechtsstreit und kann sich jetzt hoffentlich eigentlich quasi ihrer Genesung oder dem, was ihr in dem Sinn noch übrig bleibt, aus dem Unfall widmen und dass sie mit ihrer Familie weiterhin kann ein zufriedenes Leben führen und sich wirklich nicht mehr mit dem Vorfall selber konfrontiert fühlen. Weil es ist natürlich schon, wenn es sich ein Rechtsstreit so lange zieht, bist du natürlich immer mit dem Ereignis konfrontiert. Und wenn du dort mal einen Schlussstrich darunter ziehen kannst, die meisten sind dann gleich froh, dass man aufschnaufen und sagen, so, da stehe ich mal und das nachher positiv, hoffentlich positiv können in ihr Leben schauen.
Ja, das kann man total gut nachvollziehen. Und ja, trotz dieser schlimmen Geschichte hat man dann wenigstens das jetzt können zu einem recht guten Abschluss bringen. Vielleicht machen wir jetzt noch mal für all die, die uns zulassen, eine kurze Zusammenfassung. Wie kann man verhindern, dass man quasi hin und her gereicht wird und ein Fall nie zum Abschluss kommt, man mit lauter Versicherungen konfrontiert ist, die nicht zahlen wollen. Was würdest du da jetzt allen Menschen, die zuhören, raten?
Also ich rate jeder Person, so schnell wie möglich sich mit den entsprechenden Versicherungen in Kontakt zu setzen. Bei der Versicherung, bei der Unfallversicherung auch nachfragen, ob es eine Möglichkeit auf ein Case-Management gibt. Sich Hilfe beiziehen durch Partner, durch Sozialberater, durch externe Stellen wie Opferhilfeberatungsstellen. Und allenfalls, eben, wer hat eine Rechtsschutzversicherung und wenn das nicht mehr geht, dann halt einen externen Anwalt beiziehen, um seinen Anspruch durchzusetzen.
Und wenn man an einer Unfallstelle ist und total shaky und traumatisiert ist, dann vielleicht auch besser später dann der Polizei Auskunft geben?
Genau, sich einfach wirklich einen Moment zurücknehmen, dass man sich sammeln kann und durchaus auch zum Ausdruck bringen, dass es jetzt nicht geht. Dass man dann die Vernahme zum Beispiel auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, wo es den Gesundheitszustand auch zulässt, wo man das kann machen kann.
Ja, danke viel mal, Seraina, dass du da uns Einblick gegeben hast in ein ganz wichtiges Feld vom Rechtsschutz, Verkehrsschutz. Unfälle passieren jeden Tag. Und man ist sicher froh, wenn wir dann einfühlsame Juristinnen haben, die einen da dabei begleiten.
Danke dir vielmals fürs Gespräch.
Das war der 5. Fall von Akte XX. Mit der Folge Geisterfahrer.
Mit mir, der Nadine Jürgensen.
Und der Patricia Lehri von Elix. In der nächsten Folge geht es um eine romantische Liebesgeschichte. Eine Hochzeit, zwei Kinder und dann eine tragische Wende.
Der Podcast ist eine Kooperation von Elix mit der Allianz und ihrem Tochterunternehmen KAP Rechtsschutzversicherung, produziert von der Podcast-Schmiede.
Alle Folgen könnt ihr bei uns auf der Webseite nachlesen oder dort, wo es Podcasts gibt. Auf unserer Plattform findet ihr auch noch weitere wichtige Informationen.